spannend, was nehme ich an? Was sehe ich? Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schwarz. Ja, ich weiß, die Kinder sind schon im Kindergottesdienst, Peter hat das deutlich gesagt, ab heute kein Quatsch mehr hier vorne, ja? Also nicht so Spielchen und sowas, aber ich sehe was, was du nicht siehst, ist doch ein krasses Spiel, oder? Also ich weiß nicht, wie oft ihr das mit euren Kindern, falls ihr eigene habt oder mit anderen Kindern schon gespielt habt, so primitiv und doch so zeitvertreibend und so krass, ja? Weil wenn ich jetzt hier sage, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist schwarz, dann würdet ihr eine ganze Weile suchen, bis ihr drauf kommt. Ja? Weil jeder in diesem Raum hat irgendwie ein bisschen einen anderen Blickwinkel, hat Eberhard letzte Woche ja schon gesagt. Jeder nimmt auch andere Dinge wahr. Also mancher würde sofort sehen, wenn ich einen Fleck auf meiner Hose habe. Ein anderer würde nicht mal bemerken, wenn ich im Rock hier vorne stehe. Ja? Bin ich mir recht sicher? Also ich habe irgendwann mal mit völlig kaputter Hose gepredigt und es mitten in der Predigt habe ich es dann aufgelöst und mancher hat hinterher gesagt, ich habe es gar nicht gemerkt gehabt. Ja, also das ist wirklich so eine Wahrnehmungssache. Und das ist nicht nur im wirklichen Leben und mit der Optik so, die mancher von uns auch sehr schlecht hat oder gar nicht, sondern es ist ja mit vielen Dingen so. Was nehme ich überhaupt in der Welt um mich herum wahr? Was nimmt mein Bekannter, Ehepartner, irgendjemand wahr? Und man denkt sich, waren wir im selben Film? Haben wir dasselbe erlebt? Da blieben ganz andere Dinge hängen. Also letzte Woche waren wir im Zoo, wollten das schöne Wetter nochmal nutzen, heute wäre es auch nochmal schön gewesen. Und dann steht man vor so einem Terrarium und sucht eine Echse, 2 Minuten lang. Und irgendwann stellt man fest, dass das Ding 50 Zentimeter groß ist, da hinten auf dem Baumstamm ist und man dauernd vorbeigeguckt hat. Ja? Also ich weiß nicht, ob euch das auch schon so gegangen ist oder an einer anderen Stelle war man vor dem Warzenschwein-Ding gestanden und ich habe recht schnell eins, Wasserschwein, nicht Warzenschwein, ich habe ganz schnell eins gefunden und irgendwann ist mir aufgefallen, dass noch 3 weitere genau vor meinen Füßen waren, aber da war die Scheibe so ein bisschen trüb. Also manchmal liegt es gar nicht an uns, sondern auch an den Umständen, die es schwer machen. Die Elefanten habe ich sofort gesehen, ja. Also ganz so blind bin ich dann doch nicht. Aber also, das hat mir nur wieder gezeigt, also was ich sehe, liegt schon manchmal auch einfach an mir und nicht an dem, was da ist. Oder manchmal auch eben an den Umständen, wie dieser Scheibe, die mir verwehrt haben, das Naheliegendste, die waren wirklich so viel vor meinen Füßen, wahrzunehmen, weil das Ding gespiegelt hat. Ich habe eher meine eigenen Füße als die Schweine dahinter gesehen. Also von daher, und das gilt ja auch fürs Geistliche und bei unserem Glauben, dass wir immer wieder so eine Seheinschränkung haben und gar nicht alles wahrnehmen. Das ist erstmal ganz normal. Ich glaube, wenn wir alles um uns herum wahrnehmen würden, es gibt ja hochsensible Menschen, ich bin keiner davon, also tue ich mich immer schwer, das nachzuvollziehen, die mit Eindrücken ganz anders umgehen wie meiner eins. Bei mir geht vieles einfach vorbei und ich nehme es nicht wahr. Und es macht einen ganz schön fertig, wenn man zu viel wahrnimmt. Also auf der einen Seite ist was Gutes und auf der anderen ist es trotzdem. Unsere Sichtweise, die beeinflusst uns. Die beeinflusst das, wie wir die Welt wahrnehmen, das, wie wir, ja, was wir für Erfahrungen machen und welche wir uns davon auch merken. Und sie prägen dann auch unser Handeln. Also ich werde zum Beispiel nur über den Fluss gehen, wenn da eine Brücke ist. Oder ich mich auf ein Boot stellen darf oder setzen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich versuche, drüber zu laufen, habe ich oft genug probiert als Kind, muss ich schwimmen. Ist nichts Schlimmes, ich kann schwimmen. Aber trotzdem, also im Regelfall ist eine Erfahrung, ihr grinst nicht mal, ist aber, würde jeder von euch wahrscheinlich recht ähnlich handhaben. Eine Erfahrung. Noch ein Beispiel, wenn du Probleme an einer Stelle siehst und es dich immer wieder triggert, gehst du da oft hin? Verwandtschaftsbesuche manchmal oder andere Dinge. Nein, ich merke bei mir, ich fange an, solche Orte eher zu meiden. Oder andersrum, wenn ich merke, bestimmte Personen oder bestimmte Orte tun mir gut, da komme ich zur Ruhe, die haben immer gute Worte für mich, ja, dann sind das doch die Orte, zu denen ich viel lieber hingehe. Was menschlich ganz normal ist. Also ihr merkt, wie ich Dinge wahrnehme, beeinflusst mich und mein Handeln. Ganz, ganz praktisch. Und das eben auch im Glauben. Und wie du heute Morgen hier sitzt, mit welchen Erlebnissen und Erfahrungen, vielleicht heute vom Frühstück, vielleicht gestern von irgendwas, vielleicht von dieser Woche oder vielleicht auch von vor 10 Jahren? Beeinflusst auch das, wie du heute hier sitzt? Ob du grummelst und dir denkst, hoffentlich spricht die mich nicht an oder der? Oder du freust dich einfach und bist total relaxed und sagst, so eine schöne Musik. Und ein anderer sagt, so schade, damals vor 10 Jahren haben wir viel schönere Lieder gesungen. Also das beeinflusst dich und ich bin mir sicher, es beeinflusst dich auch, ob du mir mehr oder weniger zuhören willst. Oder ob du Gott mehr oder weniger zuhören willst, weil du ja selber in dir was hast. Ich will dich an der Stelle mal fragen, bevor ich weiterrede, mit welcher Einstellung sitzt du heute Morgen hier? Was hat dich heute früh vielleicht schon beeinflusst? Und zwar, da gibt es das Gute und auch das Andere. Was hat dich die letzten Wochen, Monate beeinflusst in der Art, wie du heute Morgen hier sitzt? Mal einfach kurzer Moment für dich. Keine Ahnung, was dir durch den Kopf geht, ob du vielleicht auch noch viel länger brauchen würdest, weil du was ganz anderes im Kopf hast und die Frage dir völlig egal ist. Beeinflusst dich, merkst du schon? Also, ich habe uns ein paar Verse mitgebracht aus dem Buch Jesaja. Kapitel 43, wer nachschlagen will selber. Das ist ja erster Teil der Bibel, Altes Testament. Sachen, die erstmal an das Volk Israel, die Juden, geschrieben worden sind, dass wir so im ersten Teil der Bibel noch zur Kenntnis nehmen und dass uns viele gute Gedanken mitgibt. Und dieses Kapitel ist nicht unbekannt. Ich glaube, ich habe dieses Jahr sogar schon mal über die ersten Verse gepredigt. Die sind recht bekannt, könnt ihr daheim nachlesen. Wir springen so ein bisschen weiter hinten zu Vers 18. Und da sagt Gott was zu diesem Volk oder lässt es ihnen ausrichten über den Propheten Jesaja. Das ist ja so, ich sage immer, ein Prophet ist so ähnlich wie Telefon. Gott spricht oben rein, unten kommt es raus bei den Leuten. Also das ist Prophet. Der sagt nicht, was er denkt, sondern das, was er von Gott gehört hat. Und an der Stelle sagt Gott zu diesem Volk, doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wunder nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Wie komme ich jetzt zu diesem Vers und warum nehme ich ihn für heute? Also, was sehe ich? Es hat mich einfach bewegt, wie nehme ich Gott und wie nehme ich mein Umfeld, meine Leute wahr? Sehe ich nur das Schlechte, sehe ich nur das Gute? Was beeinflusst mich, was triggert mich? Und dann bin ich über diesen Vers und dieses ganze Kapitel gestolpert, weil es nämlich ein krasses Kapitel ist. Es ist eines, wo Gott dem Volk Israel viel verspricht. Wenn ihr vorne das Lesen anfängt, werdet ihr das merken. Er sagt ihnen, fürchtet euch nicht, ich bringe euch durch. Und ihnen geht es echt gerade nicht gut, wo Gott das sagt. Die sind gerade verschleppt im Exil, haben dort nichts zu sagen, dürfen ein bisschen Sklavenarbeit und sowas verrichten. Das ist das Setting. Und Gott spricht rein, wird alles gut. Und dann spricht er, so ein bisschen später, nachdem er erzählt hat, was er alles Gutes gemacht hat, sagt er so, aber jetzt hängt dem nicht nach. Also hängt nicht wehmütig diesen Wunder nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Da habe ich mir gedacht, stopp mal, also Vergangenheit ist doch was Geniales erstmal, vor allem das, was Gott da vorher aufgezählt hat. Also da ging es um Wunder, nicht nur um Kleinigkeiten. Aber im nächsten Vers sagt er dann gleich, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Ja, jetzt sagt Gott, der Blick in die Vergangenheit kann uns manchmal den Blick auf die Zukunft verstellen, obwohl es eine gute Vergangenheit war, obwohl da Geniales passiert ist, obwohl ich da richtig ihr merken würdet, wer ich eigentlich bin. Sagt Gott trotzdem hier, manchmal hilft es euch auch nicht. Und ich glaube, das ist ein Satz, der nicht nur dem Volk Israel gesagt worden ist, sondern den wir als geistliche Wahrheit auch noch mitnehmen können. Wenn wir in der Vergangenheit abhängen, dann hat es nicht nur Gutes. Und jetzt kommt das aber auch Gutes, weil ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wer ab und zu in der Bibel liest, dem begegnet das nämlich in diesem ersten Teil der Bibel im Alten Testament ganz häufig, dass Gott sagt, erinnert euch an die Vergangenheit. Ja? Gedenkt daran, was ich gemacht habe. Vergesst es nicht, erzählt es euren Kindern. Feiert Feste, deren Inhalt nur ist, drüber nachzudenken, was vor mittlerweile x-tausend Jahren passiert ist. Also Juden feiern Passafest. Der Sinn des Passafestes ist es, an den Auszug an Ägypten zu erinnern. An das, was da passiert ist und was Gott getan hat. Also von daher könnte man jetzt schon fast sagen, Gott widerspricht sich an der Stelle. Aber ich glaube, es kommt auf den Blickwinkel an. Wir brauchen es, uns zu erinnern. Wir brauchen es, uns daran zu erinnern, wie cool Gott ist, vor allem in Momenten, wo wir denken, wo bist denn du überhaupt? Und das Aber ist eben, wenn wir nur schauen, was Gott damals gemacht hat und sagen, das will ich wieder erleben und so musst du es machen, Gott, dann geben wir Gott auch gar nicht die Chance, jetzt einen neuen Weg mit uns zu gehen, weil wir immer nur erwarten, dass der alte wiederholt wird. Merkt ihr den Unterschied zwischen dem guten und dem vielleicht auch schlechten Blick in die Vergangenheit? Wir brauchen es ganz klar, uns daran zu erinnern, wie Gott ist. Weil es gibt Momente in unserem Leben, da kommen die Zweifel hoch und da fragt man sich echt, also ich weiß nicht, ob das zusammenpasst und wo bist du überhaupt, Gott? Ich erlebe dich nicht schon seit Jahren oder wenigstens seit Monaten. Ich wünsche mir, dich mehr zu erleben. Die gibt's, also ich kenne die zumindest. Und da muss ich mich erinnern und sagen, stopp mal, ich habe aber Gott so erlebt. Er tut was. Er ist da. Er ist lebendig. Und es gibt aber Momente, wo ich zurückschaue und mir denke, ja, dann probieren wir es so. Oder dann warten wir, dass Gott so handelt und Gott steht wahrscheinlich da und denkt sich, Armin, ich will es aber ganz anders machen. Und da sind wir bei Jesaja an so einer Stelle. Wenn ich nicht mehr offen bin, dass Gott neue Wege mit mir, mit uns gehen darf, dann wird es schwierig. Dann ist die Vergangenheit nichts Gutes. Dann ist das genau der Punkt, wo Vers 19 reinkommt und Gott wachrütteln will und sagt, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Und jetzt kommt das Spannende an dem Vers, was ich zumindest spannend finde. Da steht nicht, es wird irgendwann mal passieren, sondern es steht da, es hat schon begonnen. Wir haben es nur noch nicht gerafft. Und jetzt sind wir bei der Blickwinkelsache wieder, bei dem, was ich sehe. Ganz oft stehe ich da, schaue dahin und sage, Gott, wo bist du? Was machst du? Mach mal was. Und Gott denkt sich nur, dreh dich mal um. Da habe ich schon angefangen. Aber ich kapiere es nicht. Vielleicht brauche ich Jahre oder Jahrzehnte. Und ich glaube, das will uns dieser Vers und diese Situation, diese Geschichte, die da in Jesaja 43 überliefert ist, uns vor Augen malen und deutlich machen. Gott sagt, ich werde eingreifen, aber wie ich will. Nicht wie du willst, nicht wie du es erwartest. Und da hilft der Blick zurück nicht. Das ist so ähnlich, wenn ich am Straßenrand stehe und es nicht meine Straße ist, wo ich wohne, weil da fahren nicht viele Autos, sondern eher eine Straße ist, so zweispurig, da fahren viele Autos. Und ich warte auf meinen Freund, der mich abholt mit dem roten Auto. Dann stehe ich da und gucke nach roten Autos und es fährt vieles vorbei und irgendwann hält einer neben mir, kurbelt die Scheibe runter und sagt, willst nicht einsteigen, weil er heute das Auto seiner Frau hat, das braun ist. So, ja, also es ist lapidar, aber ich glaube, manchmal ist es wirklich so. Da erwarten wir was in einer gewissen Art und übersehen alles andere. Gott ist hier ganz deutlich zum Volk Israel in Jesaja und sagt, lass deine Vorstellung los, wie ich handeln soll, sondern schau hin, wie ich handeln will. Mach die Augen auf. Und was bedeutet das jetzt für dich, mich vielleicht? Weil für dein Leben kann ich schwer reden, das kennst du viel besser als ich. Aber ich will einfach ein paar Gedanken äußern und vielleicht bringen die dich ins Nachdenken. Vielleicht stehst du vor einem Berg und denkst, ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Und du sagst zu Gott, ich wünsche mir, du hebst ihn weg, weil du hast es vielleicht schon mal erlebt, dass Gott einen Berg, sei das auf Arbeit, sei das gesundheitlich, sei das keine Ahnung in welcher Lebenssituation und Lebensecke. Du hast schon erlebt, wie Gott wirklich einmal mit dem Finger geschnipst hat und was weggehoben hat. Das kann Gott, aber er macht es nicht immer. Vielleicht hast du auch schon erlebt, wie Gott mit dir in den Tunnel durch den Berg gegraben hat bei irgend so einer Herausforderung. Und du stehst da und sagst dir, Gott, heb ihn weg oder grab den Tunnel. Und Gott steht da und sagt, schau mal da ganz rechts, da ist ein Trampelpfad und den will ich mit dir gehen. Der wird dich um den Berg herumbringen. Also das kann ja alles Mögliche sein, Arbeit, Gesundheit, Finanzen, wie wir es gerade als Gemeinde mal wieder erleben, oder noch vieles mehr, was uns herausfordern kann in unserem Leben. Und ich weiß, dass Gott mit uns einen Weg gehen wird, egal ob als Gemeinde oder als Einzelner. Ich weiß nur oft nicht welchen. Und dann versuche ich ganz oft, ich entdecke das bei mir auch, zurückzuschauen, zu sagen, die Lösung, die hat schon mal geklappt. So will ich es wieder versuchen. Das ist ja erstmal gar nicht so schlecht oder schlimm. aber vielleicht will Gott diesmal doch anders. Also ihr merkt, ich eier ein bisschen rum, weil nein, ich weiß nicht, wie jetzt gerade das Neue will. Vor allem nicht in deinem Leben und auch nicht als Gemeinde, kollektiv sofort. Aber ich will dir die Frage stellen, bin ich bereit, dass Gott andere Wege mit mir geht? Wege, die ich vielleicht auch nicht sofort erkenne und verstehe. Wege, die für mich Unsicherheit bedeuten, weil ich eben nicht weiß, wie es genau funktionieren wird. Weil ich ein Stück loslassen muss und sagen, okay, ich merke, da führt einer, den kenne ich vielleicht noch gar nicht so gut, den Jesus. Aber der will jetzt mit mir Schritte gehen. Vertraue ich da Gott wieder neu, wo mir keine Gewohnheit helfen kann? Oder übersehe ich lieber den Weg Gottes und warte, bis er endlich einen Weg macht, den ich gehen will? Was sehe ich, was will ich sehen und was nicht? Ich habe euch diesen Fragenkonglomerat, viel zu viele, ich weiß, aufgeschrieben. Vielleicht bringt euch eine kurz ins Nachdenken und ich bin mal still. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Ebenen, wo man darüber nachdenken kann. Ich will mal noch ein paar kratzen. Persönlich. Familie. Wir als Gemeinde und Gemeinschaft, aber auch wir als Gesellschaft. Es braucht Mut, nicht in alten Mustern zu denken, sondern sich auf immer wieder neue Wege Gottes einzulassen, ihm nichts vorzuschreiben. Nehmen wir mal den Punkt persönlich. Will ich Jesus überhaupt erkennen? Wir haben vorhin Lieder gesungen, die uns davon berichtet haben, was er für uns getan hat, mit Kreuz, mit anderen. Und vielleicht sitzt mancher da und denkt sich, was hat das mit mir zu tun, dieses Kreuz? Und warum, Jesus, bist du diesen Weg gegangen? Kann ich auch nicht alles erklären, warum Jesus diesen Weg gegangen ist zum Beispiel. Ich weiß nur, dass er ihn gegangen ist. Keine Ahnung, wie es dir damit geht, ob du erkennen willst, dass Jesus nicht nur irgendein toller Mensch war, der in der Vergangenheit ganz nette ethische Grundlagen gelegt hat, sondern dass dieser Jesus Gott ist, in anderer Form, der für dich auf diese Welt gekommen ist. Also darum geht es übrigens hierbei auch bei der Nachfolgereihe, 14 Tage. Dieser Jesus sagt, komm, folge mir nach. Will ich das für mich auch? Damit werden wir uns da beschäftigen und ich hoffe sehr, dass ihr als Hauskreis, Kleingruppen und wie auch immer bei der Reihe mit dabei seid, Werbeblock Ende. Also will ich erkennen, wer Jesus für mich sein will? Ich habe euch mal ein paar Verse aus dem Johannesevangelium mitgekriegt, wo die Brüder Jesu zuerst mal über die Brüder Jesu gesagt wird, den habe ich mitgebracht, denn selbst seine Brüder glaubten nicht an ihn. Obwohl sie Wunder erlebt haben, aber sie haben immer wieder festgehalten, der ist doch unser Bruder, der kann doch nichts anders sein. Und nicht nur die Brüder, sondern einige Verse später, dann über das ganze Volk steht da, etliche nur aus dem Volk, die diese Worte hörten, sprachen, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Also die einen sagen, ja, der muss schon was Besonderes sein. Und andere sprachen, er ist der Christus, das war so das höchste Auszeichnung von Juden, der Messias, der ist es. Und andere sagen auch, soll der Christus etwa aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift aus dem Geschlecht Davids, also die Bibel quasi, und aus dem Ort Bethlehem, wo David war, kommt der Christus? Also andere sagen, geht nicht, der kommt doch aus Nazareth und nicht aus. Kann nicht sein. Sie machen sich auch nicht mal auf den Weg und fragen Jesus, wo kommst du denn eigentlich her, wo bist du denn geboren? Dann würden sie nämlich sogar feststellen, es passt. Er ist zwar in Nazareth aufgewachsen, aber in Bethlehem geboren. Also das Argument, was sie anbringen, passt eigentlich gar nicht, aber es reicht ihnen, um es wegzuwischen. Sie wollen es vielleicht auch gar nicht erkennen. Also solche Stellen in der Bibel bringen mich schon auch immer wieder ins Nachdenken, wo mache ich einfach mal die Augen zu, weil es leichter für mich ist, bequemer für mich ist. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Jesus geht, wo du ihn, ja, wo du geprüft hast, wer Jesus für dich ist oder nicht. Viele von uns haben das getan. Mancher ist vielleicht am Ringen. Ich komme gerne mit jedem da ins Gespräch. Oder auch für uns als Gemeinde. Wenn ich in unsere Geschichte zurückblicke, ich habe ja nur die letzten 4 Jahre miterlebt, aber wenn ich dann zurückblicke, merke ich, hey, das ist wirklich krass, was Gott hier für Wunder gemacht hat. Das ist menschlich nicht möglich. Was hier passiert ist, dass wir heute hier sitzen in diesem Haus mit euch allen und so vielen Menschen, das sind Wunder Gottes. Genial. Und da haben bestimmte Arten wie ihr über den Glauben geredet habt, wie ihr eingeladen habt, dazu beigetragen. Ich war ja noch nicht dabei, deshalb ihr. Frauenfrühstück war eines davon. Da war die Bude voll. Ich kenne nur Fotos. Ihr habt jetzt wahrscheinlich Erlebnisse davon. Da war die Bude voll. Müssten wir vielleicht mal wieder machen, oder? Wirklich? Oh, Frauenfrühstück war genial und gut. Aber ob es jetzt gut ist, ist das nicht dieses, wir blicken zurück und sagen, Gott, so müsstest du wieder handeln und Gott will vielleicht einen ganz anderen Weg gehen? Also nur um ein Beispiel zu nehmen, und nein, ich will Frauenfrühstück nicht schlecht machen. Es soll für Frauen gut gewesen sein, ich kenne mich da nicht so aus. Ich war bei Frauenfrühstücken, ja? Als Pastor ist man nämlich manchmal geschlechtsneutral. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber ich habe schon Mädchenjungscher gemacht und auch bei Frauenfrühstücken war ich schon. Ist halt so. Warum ihr Frauen das wollt, weiß ich nicht. Ich habe mich da immer ganz cool. Ja, lassen wir das, Ausflug. So, zurück zum Thema. Also, ich wollte es ja nur aufgreifen, so für persönlich, für Gemeinde oder auch für unsere Gesellschaft. Das, was vor 20, 40 oder 80 Jahren die Menschen tief beschäftigt hat, ist ihnen vielleicht jetzt ganz egal. Weil wir in einer anderen Zeit leben, weil uns andere Nöte bewegen. Und einer ist gleich, Gott. Gott ist gleich. Aber die Art, wie Menschen über Gott nachdenken, ist vielleicht ganz anders. Die Fragen, die Menschen in unserer Gesellschaft an Gott stellen, sind vielleicht ganz andere, wie die, wo wir vor 40 oder vor 20 Jahren gestellt haben. Gott ist der Gleiche, das ändert sich nicht. Aber manchmal brauchen die Leute vielleicht andere Antworten, eine andere Art, um auf Gott hingewiesen zu werden, wie vor 50 Jahren. Trauen wir uns da, gewohnte Wege zu verlassen, weil wir Gott und die Menschen um uns herum lieben. Das ist das, was ich dir heute reinpflanzen will ins Herz. Traust du Gott zu, dass er auch völlig anders handelt, wie du ihn bisher kennengelernt hast? Ich weiß, das ist etwas provokant, aber das ist Gottes Satz, nicht meiner, den er da in Jesaja uns mitgegeben hat. Also meine Frage an dich, was siehst du, wenn du auf Gott schaust? Und wo lässt du deinen Blick auch leiden, weil du eben nicht alles siehst? Was willst du erkennen und was willst du vielleicht auch nicht erkennen? Weil eines ist klar, Gott will Neues tun. Die Frage ist, wollen wir es erkennen? Wollen wir bemerken, wo er die Tür aufgemacht hat oder wollen wir dadurch gehen, wo wir die Tür gerne offen hätten? Rückblick ist gut, wenn wir uns inspirieren lassen. Aber nicht, wenn wir wehmütig dran hängen bleiben. Und das gilt nicht nur für den Glauben, das gilt auch fürs eigene Leben, fürs Komplette. Zurückblicken und sich darüber zu freuen, was in der Familie oder an anderen Stellen im Leben genial war, ist gut. Aber nicht, wenn man nur dran festhält und sagt, so muss es wieder werden. Weil das Leben geht weiter. Dann übersieht man Gott auch. Und nein, Gott spielt nicht mit uns, ich sehe was, was du nicht siehst. Da bin ich mir sehr sicher. Das macht höchstens ich. Aber Gott will immer wieder unseren Blick lenken und wir müssen bereit sein, ihn lenken zu lassen. Weil Gott wünscht sich, und das zeigt uns dieser Text aus Jesaja, der geht ja dann noch weiter. Dann wird er erst noch ein bisschen derb und rüttelt so ein bisschen wach und sagt, hey, ich habe euch total lieb, aber lebt auch so. Und endet damit, dass Gott sich Ehre und Anbetung wünscht. Und manchmal sitzen wir auch da und denken uns, warum soll ich dich anbeten, Gott? Warum soll ich dich ehren? Warum soll ich dir so Lieder singen? Wir singen übrigens gleich nochmal welche. Ihr habt die Chance, aber vielleicht sitzt ihr auch da und denkt, nee, ich will nicht. Warum hat Gott das verdient? Nicht, weil er unbedingt was für mich getan haben muss, sondern er hat es verdient, weil er Gott ist, aus meiner Sicht. Das ist für mich ein ganz schwer zu begreifender Gedanke, weil ich bin so ein Geben- und Nehmen-Typ. Wenn du mir gibst, gebe ich gerne oder ich gebe gerne, freue mich aber auch, wenn was zurückkommt. So denken wir ganz oft. Aber Gott hat einfach Ehre und Anbetung verdient. Ich glaube, er hat uns schon viel mehr gegeben, als wir jemals begreifen können mit diesem Leben und allem, was darum ist. Und er hat uns sowieso beschenkt. Ich will da nochmal einen Vers aus Jesaja 43 mit reinnehmen. Vers 25 habe ich auch auf der Folie. Ich allein bin es, der deine Übertretung um meiner selbst willen tilgt, und nicht mehr an deine Sünden denkt. Das ist auch eine krasse Sache. Eberhard hat das letzte Woche gesagt, Gott hat nicht gefragt, als er Jesus geschickt hat. Gott hat es einfach gemacht. Der hat nicht um unser Einverständnis gebeten. Und das sagt er schon damals dem Volk Israel. Er sagt, hey, ich mache das einfach einseitig und ich hoffe, dass du dich dazu stellst. Eine Sache, wo er Ehre und Anbetung verdient hat. Jetzt aber wieder zurück zu diesem, was siehst du, und damit ist auch Ende für euch. Was lässt du dir von Gott zeigen? Wir gehen zu auf Erntedank. Und das eine ist hier, Gaben zu stapeln. Das andere ist aber mal innezuhalten und zu sagen, wo bin ich dankbar? Was nehme ich wahr? Vielleicht an schlechten und vielleicht auch an guten in meinem Leben. Wo lasse ich mich in Staunen bringen über den Gott, der handelt? Wo empfinde ich vielleicht auch Mangel? Und suchst du Wege, die Gott gegangen ist oder neue, die er gehen will? Ich wünsche mir, dass wir uns überraschen lassen von Gott, welche Wege er geht. Und ich will enden mit zwei Fragen. Wo behindert dich deine Vergangenheit, dich auf Gottes neue Wege einzulassen? Da mache ich dir Mut, das abzulegen. Vielleicht auch mit Danke abzulegen, weil es eine gute Sache war. Und bist du bereit zu erkennen, dass Gott dir und uns auch was Neues zeigen will? Gott segne dich und uns.